Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Ja, also hallo, herzlich willkommen, liebe Freundinnen von Kubains Erben.
Hallihallo.
Hallo. Bei uns sind Sophia und Hanna von Van Schaffel zugegen. Ja. Und wir freuen uns sehr, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Ja. Wir auch. Hi.
Von wo begrüßt ihr uns gerade? Wo seid ihr gerade? Wo haltet ihr euch auf?
Ihr kommt aus Köln, ne?
Ja, genau. Wir sind gerade bei Hanna im Studio in Köln und haben uns... Also Donnerstag ist tatsächlich immer so unser Producing Day. Also wir hoffen immer, dass es der Producing Day wird, weil manchmal sitzen wir hier auch und müssen Orga machen. Und dann,
um eure große Karriere an den Start zu bringen.
Ja, natürlich. Ja, für unsere Welteroberung.
Habt ihr denn heute schon was zustande gebracht oder sind wir die Ersten, das ist der erste echte Arbeitseinsatz jetzt?
Nee, wir sind schon seit 12:30 hier ungefähr.
Okay. Ja. Cool. Also wart ihr schon produktiv oder was?
Ja.
Sind euch gute Ideen gekommen?
Ja, heute standen wir so ein bisschen auf dem Schlauch. Also manchmal wurschtelt man sich dann halt so rein und man möchte ja immer so ein Erfolgsgefühl haben, aber manchmal ist man dann auch so auf der Suche und dann kommt das Erfolgsgefühl dann später. Heute waren wir eher so ein bisschen
auf der Suche,
genau.
Ja, gut.
Aber das ist auch manchmal so.
Ja.
Manchmal entstehen die besten Dinge, aber dann, wenn man das Gefühl hat, da kommt gerade gar nichts und dann unterhält man sich gut. So ging das Schmitti und mir zumindest schon das eine oder andere Mal. Und dann kommt in dem Gespräch irgendwie ein Gedanke und dann, darüber könnten wir mal einen Song machen. Und dann passiert was.
Ja. War das wirklich so bei euch, Jay? Oder?
Ja, teilweise. Echt? Teilweise. Also Jacqueline, unser Song, ist zum Beispiel so auf so eine Art entstanden.
Ach wirklich? Das ist ja lustig.
Ja.
Geil.
Und habt ihr dann die Texte immer zusammengeschrieben?
Ja, wir schreiben, also unterschiedlich. Manchmal kommt einer mit einem Fragment oder mit einem halben Text oder wie auch immer. Und manchmal tatsächlich schreiben wir komplett zusammen. Aber wir haben, also gerade ab den 2000ern, sag ich mal, vorher war das noch ein bisschen anders, aber ab den 2000ern haben wir eigentlich fast alle Songs gemeinsam geschrieben. Also wie gesagt, mal mit Vorarbeit und mal ohne. Aber ja.
Geil.
Wir brechen schon wieder alle Podcast-Regeln. Eigentlich müssten wir einsteigen mit Hallo, mein Name ist Gofi, ich bin euer Host oder irgend so ein Scheiß, aber wir haben nicht mal
ich bin der Jay. Ich bin der Jay und ich bin heute total auf Koks. Und,
Ach so.
Wir haben ja noch nicht mal gesagt, wer ihr seid. Also, ihr seid Van Schaffel und ihr seid eine Band und ihr habt Anfang des Jahres euer, ist das eine EP oder ein LP?
Ja.
EP, bum, 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 veröffentlicht.
Ja. Titel,
was ich einen richtig geilen Titel finde. Ja. Und ich habe euch schon total lange auf dem Kieker und der Jay hat es auch öfter, glaube ich, gesagt, Van Schaffel werden auch mal irgendwann. Ja. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt haben wir euch endlich mal eingeladen.
Yeah. Jetzt seid ihr mal da.
Und das ist wirklich schön. Total schön. Wollt ihr einfach mal gerade das über euch sagen, was ihr gerne mal sagen möchtet über euch? Was man wissen sollte?
Und zwar bitte auch über euch persönlich, damit man auch die Stimmen ein bisschen zuordnen kann.
Genau.
Also mal Name, Klasse, Datum und so weiter.
Geil. Welche Klasse wäre man jetzt, wenn man die ganze Zeit zur Schule gegangen wäre?
Wow, krass, okay.
37. Nee. Stufe?
Ja, also genau, wir können es ja erstmal so vorstellen. Ich bin die Sophia und... ja, Hanna und ich, wir sind schon sehr, sehr lange gute Freunde. Also haben uns auf Jugendfreizeiten als Teenies kennengelernt. Und so ist, sage ich mal, der musikalische Weg immer ernster geworden oder einfach intensiver. Und haben gemerkt, boah, wir verstehen uns richtig gut und machen einfach schon sehr, sehr lange Musik miteinander. Und ich bin 32 inzwischen und ich habe mich irgendwann vor ein paar Jahren entschieden, dann von der Musik zu leben. Habe erstmal mit Lehramt angefangen zu studieren, also Musik und Rallye. Vorher war es auch mal Kunst und dann habe ich nochmal zur Musik gewechselt. Also ich kannte halt nie was mit Noten anfangen, also ich habe mir meine Akkorde immer ausgedacht. Deswegen dachte ich, okay, Musik studieren, das packe ich nicht, aber für Lehramt, ja, da habe ich es dann probiert, aber irgendwann habe ich dann gesagt, nee, irgendwie, ich will gar keine Lehrerin werden und habe mich dann entschieden, auch freiberuflich den Weg fortzuführen. Eigentlich auch sehr inspiriert von Hannah, weil, das kann sie ja gleich nochmal selber erklären, also du warst ja so ein Jahr früher Stimmt. fertig als ja. ich und dann dachte ich, boah, cool, wenn die das packt. Dann mache ich das jetzt auch. Ich das auch.
Ja. Hast du dann dein Lehramtsstudium quasi geschmissen oder fertig gemacht?
Ich habe den Bachelor gemacht. Also ja. früher war das ja anders strukturiert, das Studium. Und jetzt, also um zu unterrichten, braucht man noch den Master und das Ref. Aber ja, ich dachte mir, den Bachelor, den hake ich jetzt irgendwie noch ab. Man weiß ja nie, aber genau. Unterrichten tue ich jetzt auch. Gitarre und Gesang, also ein bisschen lehrmäßig ist man, bin ich auch tätig, aber...
Und als Chorleiterin.
Chorleiterin, genau. Mhm. Ja, und bin nach wie vor, bereue ich diese Entscheidung nicht. Wir haben ja auf jeden Fall Zeit. Also für uns ist es auf jeden Fall eine Priorität, dass wir viel Zeit für das Projekt Warnschaffe haben. Mhm. Ja, genau.
Ja, ich bin Hanna. Genau, ich bin auch 32, Sophia und ich kennen uns schon, wie gesagt, seit wir 15 sind oder so, haben auch irgendwie nach dem Abi schon unsere erste Band angefangen, aber ich bin nach dem Abi nach Arnhem, nach Holland gegangen, um Musik zu studieren. Ich habe quasi Jazz und Pop E-Bass studiert. Genau, unser Kontakt hat sich aber trotzdem in der Zeit gehalten, auch wenn ich in Arnhem gewohnt habe. Weil wenn ich hier war, habe ich dann bei Sophia gepennt. Ja. Und genau, und dann bin ich zurück nach Köln gezogen und habe halt direkt so angefangen, mich so durchzuschlagen, wie man das dann macht, so als Solo-Selbstständige, ein paar Gitarren, ein paar Bassschüler an Land gezogen, ein paar Bands halt. Damals war es noch die Sophia Warnschaffe Band quasi, mhm. wo ich einfach nur Bass gespielt habe. Oder zum Beispiel mein erster Basslehrer, der Michael Fastenrath, der...
kenn ich.
Genau, der spielt bei Judy Bailey und als ich nach Köln zurückgekommen bin, hat er mich dann direkt da auch mit ins Boot geholt und so ging das dann los mit den ersten Jobs, so als Sidewoman. Ja.
Ich möchte mal sagen, Hanna, du bist, also das kann man ruhig mal sagen, du bist echt eine richtig geile Bassistin. Also,
Dankeschön.
Du bist ein geiles Stück am Bass, also wirklich. Ich habe dich ja schon einige Male hören dürfen und da habe ich immer wieder gedacht, alter Schwede, ey, die groovt wie die Sonne.
Ja, klar, das ist auch ungefähr das Einzige, was Spaß macht am Bass. Nein, das ist zu weit gefasst, aber nee, genau. Und jetzt also in der Corona-Zeit habe ich angefangen zu produzieren. Es ging los mit Beats und so. Die Beats habe ich dann auch für Warnschaffe live gemacht und genau, und für mich selber. Und daraus ist dann entstanden, dass ich angefangen habe zu produzieren. Und jetzt letztes Jahr habe ich mir hier dieses kleine Studioräumchen gebaut. Mhm. In Köln.
Das sieht aus wie so ein Kellerraum.
Nee, wir haben Tageslicht.
Ja, Tageslicht.
Wir gucken gerade zum Fenster.
Ja, wir gucken auf einen wunderhübsch romantischen Parkplatz.
Mit toller Aussicht.
Genau, aber das Haus hier ist total geil. Hier ist das, also das kennen vielleicht auch manche, hier ist das Mavic-Studio oben im zweiten Stock und das ganze Haus ist quasi voll mit Produzenten, Mischern, Mastering-Engineers. Unser Mastering-Engineer, der ist tatsächlich quasi eine Etage unter uns.
Ja. Ach, wie cool. Du sitzt ja. mittendrin im Netzwerk sozusagen.
Mitten im Pod sitze ich, ja. Geil. Genau. Ja. Und hier treffen wir uns dann immer, um zu proben oder zu produzieren. Aha. Oder um was auch immer zu machen.
Und man kann dein Studio auch von Instagram Reels oder so kennen. Manchmal zeigst du was, ja, wie du gerade neue Instrumente ausprobierst oder neue Sounds ausprobierst oder so.
Ja, genau.
Das macht total Spaß, dir dabei zuzugucken.
Ja, ja. Cool, ja. Mhm.
Und euer Projekt heißt Warnschaffe, ehemals Sophia Warnschaffe. Ich schließe daraus, dass du mit Nachnamen Warnschaffe heißt, Sophia.
Genau, ja.
Wie... Erzähl uns mal ein bisschen was dazu. Also ist das ein Duo? Seid ihr eine Band? Warum von Sophia Warnschaffe nur noch zu Warnschaffe? Irgendwie erzählt uns mal ein bisschen eure Geschichte, eure Musiker-Bandgeschichte.
Ja. Also, ja, es war halt so, dass ich schreibe schon sehr lange Songs, eigentlich die ersten Versuche mit 13, sage ich mal. Das will jetzt keiner mehr hören, also ich hier
nicht mehr. Irgendwann muss es ja mal losgehen. Also.
Ja, richtig, richtig. Und genau, und dann hatte ich mit Hannah meine erste Band. Obwohl, davor hatte ich das auch schon mal mit 17 oder mit 15 habe ich mal mein eigenes Konzert organisiert.
Stimmt, da war ich sogar. Ja, ich glaube schon.
Ja. Ja, also jedenfalls dann, als ich wieder zurück war aus Indien und dann in Köln angefangen habe zu studieren, kam Hannah dann irgendwie auf mich zu oder dein Trio, ne? Und wir haben dann gesagt, komm, wir brauchen noch eine Sängerin.
Stimmt,
und, ja. Das war dann quasi unsere erste Konstellation, noch mit anderen Instrumentalisten dabei. Und dann war halt so, ja, die Sophia, die schreibt auch eigene Songs. Lass doch mal einfach nur eigene Sachen machen.
Hm.
Und so ist dann quasi das Projekt Sophia Warnschaffe entstanden.
Mhm.
Mir als Singer-Songwriterin und die anderen waren halt quasi, ja, einfach Teil der Band.
Also Moment, ich muss es gerade mal rekapitulieren. Dann war es gar nicht du, Sophia, dass die Hannah in deine Band geholt hat, sondern Hannah hat zu dir gesagt,
stimmt.
Komm mal zu uns in die Band oder was? Also so war das in Wirklichkeit.
War witzig.
Ja, irgendwie schon.
Stimmt,
ne?
Also ich hatte damals eine Coverband mit ein paar Jungs aus Düsseldorf, genau, und da fehlte noch eine Sängerin, da haben wir Sophia dazu geholt. Genau, aber das ging dann ziemlich schnell los, dass wir Sophias Songs gespielt haben. Und irgendwann, die Band hat sich tatsächlich dann irgendwann noch aufgelöst.
Ja, genau.
Und
aber wir beide hatten halt immer Bock, auch weiterzumachen. Ja. Und Hannah war dann in Köln nach dem Studium und wir haben uns dann auf die Suche gemacht nach einem Drummer und E-Gitarristen.
Ja.
Und ja, das war auch cool. Also wir hatten aber sehr, sehr viele Konstellationen.
Ja, voll.
Okay.
Aber weil halt Sophia die Songs geschrieben hat, war das dann einfach die Sophia Warnschaffe Band.
Mhm.
Genau.
Ja. Und der Name ist ja auch cool, muss man ja, ja. ehrlich sagen. Ne?
Findet
ich habe jetzt keine Kontakte zur Warnschaffe-Familie, aber ich finde der Name Warnschaffe, den finde ich schon geil, ja. muss ich sagen.
Also. Wir schaffen Warn.
Ja, das ist gut, dass das ihr das findet, weil ich habe immer das Gefühl, wenn mich sagt, wie heißt denn deine Band? Warnschaffe. Wie? Warnschaffe. Wie?
Ja, aber es ist auch, also es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an, weil es ist genau wie ihr jetzt auch gesagt habt, hier schaffender Wahn oder viele kommen auf mich zu und fragen dann, oh, ist das jetzt irgendwie um die Ecke gedacht und willst du damit irgendwas ausdrücken?
Ja.
Und,
dann musst du sagen, nein, ich heiße so.
Ja. Ja. Shit happens. Aber irgendwie bleibt der Name ja dann doch auch hängen, muss man schon sagen.
Genau. Ja.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, und irgendwann ging das los mit der Courage-EP. Die hat Sophia mit einem Produzenten, der heißt David Maria Trapp, produziert, quasi einfach zu zweit. Und das ging dann los mit einem neuen Sound. Und da kam dann auch so, okay, das ist jetzt wie so ein Neustart. Mhm. Dann kam das quasi die Umbenennung in einfach nur noch Warnschaffe. Und ich würde sagen, da ging es dann so los mit dem, was es jetzt ist.
Genau. Vorher war es einfach noch so ein sehr, sage ich mal, so ein typischer Band-Sound. Und dann hatten wir halt einfach mehr Bock auf elektronische Beats und Synths und so. Und dann hat es einfach mehr den Charakter bekommen, den jetzt auch die Bum 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 EP hat. Und aber Corona kam uns dann eigentlich sehr zugute, weil wir...
Das darf man ja fast nicht laut sagen. Ne?
Ja, wir hatten halt viel Zeit, wir hatten Bock, Musik zu machen. Hannah hat sich das Produzieren ausgecheckt. Ich habe irgendwie... ja, sehr viel verarbeitet in der Zeit und emotionale Songs geschrieben. Und und dann entwickelte sich daraus, dass wir einfach zusammen uns sehr gut ergänzen. Und irgendwie kam es dann echt zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, nee, wir sind das beide. Es ist eine Band, es ist ein Duo. Wir teilen uns inzwischen alles. Also auch an Bürokram, an Promo, an Booking. Wir machen halt... alles, was so ansteht und teilen unsere Kräfte in zwei.
Ja.
Und,
das ist herrlich, wenn man das nicht alleine machen muss. Das glaube ich sofort. Ja.
Und das kann man auch nicht mit jedem.
Ich habe mal ganz kurz sowas alleine gemacht und ich habe sehr schnell wieder damit aufgehört. Ich habe gedacht, wenn das Musik ist, dann habe ich da keinen Bock drauf.
Ja.
Und tretet ihr auch als Duo auf oder dann mit mehreren Musikern?
Ja. Tatsächlich sogar meistens als Duo. Da hat sich das mit uns beiden auch so entwickelt, dass wir ein Duo-Konzept ausgearbeitet haben, womit wir auch Support-Shows und so spielen können. Und da konnten wir einfach keine Band mitnehmen.
Ja.
Und dann hat das halt angefangen, dass ich quasi die Produktion, die Sophia für die Courage-EP gemacht hat, dass ich die quasi in Beats für live umgewandelt hat. Und daraus ist es dann auch entstanden, als wir dann gemerkt haben, okay, ich kann das für live so produzieren, daraus ist dann auch entstanden, dass wir gesagt haben, ja, dann können wir ja auch direkt zu zweit produzieren, dann brauchen wir ja gar keinen Dritten mehr.
Okay, ja.
Das heißt, ja, das Duo ist quasi auch ein bisschen damit entstanden, dass wir so für live das auch wirklich gut zu zweit tragen können, dass das ein kompaktes Setup ist, was aber trotzdem knallt. Und deswegen, ja, spielen wir eigentlich meistens zu zweit. Und wenn, ich sag mal, wenn wir es uns leisten können, dann haben wir noch zwei Backing-Sängerinnen dabei, die auch super gute Freundinnen von uns sind, aber auch einfach super krasse Musikerinnen. Hm. Genau, das ist schon am geilsten natürlich zu viert, aber es geht einfach nicht immer. Deswegen.
Ja. Und du spielst dann Gitarre, Sophia?
Genau, ich spiele E-Gitarre und wenn ich mit Hannah zu zweit spiele, dann mache ich noch so Live-Loop-Sachen, also für Vocals. Ich nehme dann quasi meine eigenen Backings auf und das ist mit Hannas Equipment gepaart ganz geil, weil sie macht die Beats halt live mit einer MPC und das kann man dann mit einem MIDI-Signal koppeln. Das heißt, die Loops, die ich dann aufnehme, laufen dann nicht weg. Also wenn man so mal loopt, ne, dann ist man ja manchmal so eine Millisekunde zu spät und der Loop wird dann immer später und später und so fängt er halt immer wieder auf der Eins an und alle sind so, krass, hat die ein Timing, aber ich hab dann, also das ist dann schon auch ein bisschen so Getrickse.
Na, du musst trotzdem noch tight singen, also so ist ja nicht.
Und gerade auch.
Und gerade auch im besten Fall, ja. Ja, genau, das ist dann so, dass dann quasi ich mache Loops und Sophia macht Loops und die laufen dann so parallel.
Hm. Ja.
Cool.
Würdet ihr eure Musik einordnen? Wollt ihr das überhaupt? Wollt ihr eure Musik irgendwo platzieren oder eher nicht? Wie seht ihr das?
Ja, ich würde schon sagen, ja, weil die Musik, die wir machen, ist ja auch inspiriert von anderer Musik, die wir sehr schätzen und haben beide auch viele musikalische Vorbilder oder hören auch gerne Musik zusammen und sind begeistert davon und da schämen wir uns auch nicht irgendwie damit offen umzugehen, woher wir die Inspiration irgendwie haben.
Ja, nenn mal Vorbilder.
Ja, jetzt also für die letzten Sachen, die wir so gemacht haben, haben wir schon auf jeden Fall einen großen 80s und 90s Einfluss. Also was uns gerade sehr inspiriert ist, Laura Mvula. Also das neue Album Pink Noise, das haben wir ja irgendwie vor einem Jahr, wir haben es so
auf jeder Autofahrt haben wir das gehört und auf maximaler Lautstärke auch.
Ja, oder
kenne ich nicht.
Ja, ist auf jeden Fall echt hörenswert. Das,
Ja, 80s, 90s, R&B auf jeden Fall.
Genau, R&B habe ich gedacht,
genau,
so ein bisschen
Funk-Sachen.
So ein paar Motown-Einflüsse.
Ja, habe ich auch aufgeschrieben. Ja.
Habe ich wahrgenommen, irgendwie.
Ja, Motown.
Aber natürlich von der Art, auch wie du singst, Sophia, eher dann R&B.
Ja, der Motown-Einfluss kommt wahrscheinlich hauptsächlich von meinem Bassspiel.
Das kann sein. Ja.
Das ist auf jeden Fall ein großer Einfluss auf meine Art, wie ich Bass spiele.
Ja.
Und die alten Funk-Sachen und so.
Genau.
Aber für die Beats ist auf jeden Fall viel mehr, ja, 2000er, 90s R&B. Würde ich so die Richtung sagen.
Ja.
mit Pop gepaart irgendwie und genau, poppig ist es auf jeden Fall trotzdem. Also ich würde jetzt nicht einfach sagen, es ist R&B, weil das ist es auch nicht.
Nee, genau. Und so kam ich auch zum Wein. Ich weiß nicht, ob das schon auf der Aufnahme ist, dass ich vorhin gesagt habe, trinkt ihr gerne Wein. Ich will nachher über euch mit Wein reden. Aber,
oh, jetzt bin ich aber gespannt. Weil
es gibt ja auch immer noch die Singer-Songwriter-Elemente in der Musik. Und ich finde diese Paarung total interessant. Ich fände es ungewöhnlich. Also nicht einfach nur, dass es eben schöne Melodien sind, sondern dass die eben wirklich auch so ein bisschen im Singer-Songwriter-Gewand daherkommen und dann gleitet das Lied wieder in die R&B Motown-Ecke und das ist eine ganz interessante Mischung, finde ich. Ich habe das gehört und habe gedacht, ist gerade ein bisschen wie beim Wine-Tasting so. bisschen Grapefruit, ne, bisschen Johannisbeere. Ah, ich schmecke Waldboden und so. Weißt du, so ungefähr so kam ich mir davor. Und dann habe ich überlegt, tja, wenn eure Musik ein Wein wäre, was für ein Wein wäre das wohl? Weil das finde ich irgendwie naheliegend. Man kann so ganz viele Geschmäcker aus eurer Musik rausschmecken, finde ich.
Okay, also wenn ich das, was du jetzt sagst, versuche in Wein zu interpretieren, also das Moderne, also keine Ahnung, ich würde jetzt modern oder das, was mich jetzt so wach macht, also ich trinke eigentlich lieber gerne Weißwein, weil Rotwein macht mich so müde, aber Rotwein hat halt auch so dieses Pure und dieses Genussmäßige und so ein bisschen, vielleicht ist das auch so diese Tiefe im Text und im Songwriting, vielleicht geht das mehr in diesen Rotwein, aber durch diese Beats und das moderne R&B-Pop-Gewand braucht es halt dann auch etwas Spritziges.
Das stimmt. Ich finde auch, dass beides drin ist. Ja, genau.
Vielleicht ist es auf jeden Fall eine Schorle. Sorry, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe so richtig krass keine Ahnung von Wein. Also
okay.
Joe Falk darf uns jetzt nicht zuhören, glaube ich.
Okay. Das also, war zu. Ja.
Solange du nicht sagst, Cola mit Rotwein, dann kommen wir noch einigermaßen klar. Ja.
Ich habe euch als Cabernet Sauvignon mit Merlot, habe ich euch festgehalten. Weil der Cabernet Sauvignon ist echt tiefrot, ne, und schwer.
Genau.
Und echt kräftig so im Geschmack. Und der Merlot ist auch rot, aber er hat ein bisschen mehr Spritzigkeit und ein bisschen mehr so, weißt du, so Frische. Und das gibt es manchmal als Kombination.
Ein Cuvée.
Ich habe jedenfalls Bock auf Wein gekriegt, als ich eure Musik gehört habe. Das würde jetzt gut passen.
Ja.
Aber wir müssen das nicht vertiefen. Schön. Ich fand es halt interessant, über Musik im Hinblick auf Geschmack zu reden. Ich finde das manchmal.
Ja, voll.
Manchmal gibt es da so Ähnlichkeiten, weißt du? Ich finde zum Beispiel auch Malen und Kochen, finde ich, hat eine gewisse Nähe, meiner Ansicht nach.
Ja.
Und auch Musik machen und kochen, finde ich auch. Weil vor allen Dingen, wenn du produzierst, ne, wenn du am Sound arbeitest und wenn du eben nicht einfach nur was Leckeres haben willst, sondern dir wirklich einen Geschmack vorschwebt. Geil, jetzt macht ihr die Flaschen auf. Das ist auch
ja, klar.
Du hast eine Vorstellung von dem Geschmack, den du haben willst und dann machst du dich da auf die Suche danach und das hat echt was von Soundproducing, finde ich. Und Kochen finde ich ganz ähnlich. Ja. Dann sagst du, nee, mir fehlt Kreuzkümmel irgendwie, ne? So, genau.
Ja, vielleicht ist das, wenn wir produzieren, also mein Kochstyle ist auf jeden Fall vielleicht ähnlich wie unser Producing-Style. Es ist so, okay, was haben wir denn da? schmeiß mal rein.
Soljanka.
Und es wird immer geil. Es wird immer geil.
Ein bisschen Amerikaner habe ich ja bei einem Song auch gehört. Bei war das Leuchten?
Ja.
Oh, ja.
Fand ich. Der hat mir sehr gut gefallen. Den fand ich richtig geil. Leuchten. Ja.
Ja.
Das fand ich tierisch.
Das ist auch der älteste Song, den wir spielen, oder?
Ja.
Das ist der einzige aus der Vorwarnschaffezeit, der noch
übrig wirklich?
Ja, der ist eigentlich auch. Auf jeden Fall eher noch so ein Sophia-Warnschaffe-Song.
Ja. Ja.
Den wir dann aber auch mit Beats angereichert haben. Das ist vielleicht jetzt auch eher dann so eine Schorle geworden.
Ich kann man sagen.
Sophia, auf dem Cover deiner CD. Stehst du mit einem Herzen in der Hand und kein gemaltes, sondern ein wirkliches Herz, bist blutüberströmt?
Ein richtiges Menschenherz. So. Also,
ja, ein richtiges, sieht zumindest so aus.
Voll geil.
Und das sieht man auch gleich, wenn man auf eure Homepage geht, kommt einem das quasi so entgegen. Das ist schon irgendwie auch ein leicht gruseliges Bild, ja, finde ich. Der CD-Titel Bum 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 konterkariert das dann so ein bisschen.
Bum 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 Bum.
Ja, genau, stimmt.
Viermal.
Viermal, ja,
bum,
stimmt.
Bum 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 Bum. Wir nennen es ja, auch genau, manchmal liebevoll die Bum-EP.
Genau, und klar, das kann ja sozusagen ein Herzschlag sein, aber es kann auch einfach nur, hier komme ich, bum, 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 irgendwie. Erzähl uns mal ein bisschen was zu dem Cover. Das ist ja schon irgendwie, ja, wie gesagt, so mein Horrorfilm Herz, also meine Leidenschaft für Horrorfilme springt da gleich höher, aber ist ja doch relativ ungewöhnlich für ein deutsches Pop-Projekt, also so ein Cover zu machen.
Ja, das stimmt. Also ich hatte auf jeden Fall auch Lust, so, dass das so ein bisschen edgy ist. Also man hätte ja auch einfach irgendwie was Schönes, Harmonisches, einfach was schön und freundlich und gut aussieht, aber dafür sind die Songs einfach, weiß ich, also in der EP, da geht's halt auch darum, sich irgendwie zu zeigen und
Entschuldigung.
Irgendwie ja, auch Mut zur Hässlichkeit zu zeigen. So. Und deswegen war es mir auch. Und das Echte, das, was man von sich zeigt, ist halt auch nicht immer schön. Und das, man versucht das ja auch im Leben, wenn man sich versucht darzustellen, ja auch immer so zu kaschieren. Und mir war es irgendwie wichtig, das wieder zu spiegeln, dass es hier irgendwie um sich nackt machen geht. Und das ist halt auch nicht immer schön. Und ja, also es gibt ein Musikvideo zu einem Song auf der EP, der heißt Du fehlst mir, DFM. Und da drehen wir tatsächlich, haben wir da so eine Art Horrorfilm gedreht. Also es geht quasi darum, dass mir das Herz geklaut wird. Und also es ist halt ein Liebeslied und geht um Herzschmerz. Und Liebeskummer ist immer so ein süßes Wort, aber Liebeskummer ist ja auch manchmal total brutal. Und man verlangt einem alles ab. Und der Song an sich ist sehr leicht, R&B, soulig, total so zum, ja, sich in diese romantische Stimmung zum Reinfühlen. Und dann hatte ich einfach Lust, ein Kontrastvideo zu drehen, dass also wirklich das Herz gestohlen wird. Ja, also ich werde da quasi entführt, à la Dexter-mäßig. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt. So ein
kennen wir natürlich.
Und bin dann quasi das Opfer dieses Kidnappers und bin in Folie gehüllt. Und der schneidet mir dann mit einer Kreissäge das Herz raus. Es wird halt angedeutet, aber ich habe für diesen Dreh auf jeden Fall sehr viel Blut gekocht, aus sehr viel rote Beete-Saft, bestimmt 9 Liter. Ja. Das war wirklich spaßig so, ne? Aber es sieht natürlich auch sehr vermatscht aus und ich kann es jetzt nicht mehr mit neutralem Blick sehen, weil ich ja einfach weiß, wie wir das gemacht haben, deswegen ist es für mich nicht mehr eklig.
Wie macht man Blut mit rote Beete? Kannst du es mal kurz beschreiben?
Ja, man nehme ganz, ganz viel roten Tee, also bestimmt so 12 Teebeutel Hagebutte.
Ja.
Und dann kocht man das relativ lang, bis das sehr, sehr rot wird. Und dann gibt man 2 Liter Rote-Bete-Saft und 1 Liter Kirschsaft rein.
Okay.
Und dann mit Soßenbinder kann man das dann noch so ein bisschen
andicken,
ja, genau, damit das so ein bisschen langsamer fließt.
Cool,
und so ein ganz bisschen Kakao, also nicht zu viel, weil ja, sonst ist es halt echt zu knallig, dann sieht es nicht echt aus.
Okay, ja.
Und ja, genau.
So macht man Filmblut. Das ist ja schön.
Sehr geil.
Schön mal
hast du das gegoogelt oder wusste Fabi das?
Ich habe das gegoogelt. Habt ihr euch das selber ausgedacht oder das Rezept im Internet gefunden?
Also. Ja, du kannst das googeln. Da gibt es halt ganz viele für Halloween halt. Ne? Wie stelle ich für Halloween selber Blut her? Also das sind meine Quellen.
Richtig cool. Ey, das muss ich meinem Sohn erzählen. Der liebt so Horror, Grusel, Stuff und so.
Ja.
Ja. Montag ist ja Halloween, da freut er sich schon drauf. Ich habe ihn leider nicht geschafft, sehr christlich zu erziehen. Er freut sich halt auf Halloween.
Ja,
das ist nicht auf den Reformationstag, komisch eigentlich, aber.
Ich auch nicht. Ja, aber da ist das Cover dann quasi auch dran angelehnt am meisten, oder?
Ja, genau.
So das EP-Cover, so. Das ist halt dieses Herz aus dem Videodreh.
So, hier, also ich halte quasi, es ist ein Kunstherz, das halte ich in die Kamera und es ist so dieser Move. Friss oder stirb. Also das ist hier, ich zeig mir, das ist wirklich was in mir abgeht.
Genau.
Und das, vielleicht gefällt es dir nicht. Und vielleicht tut es dir auch total weh, das jetzt zu hören. Aber ich zeig mich dir und das ist auch das Ehrlichste, was ich machen kann. Aber die Wahrheit ist manchmal auch nicht schön und tut weh. Und darum geht es eigentlich auch auf der Platte.
Ja, wow. Mein erster Eindruck, ob dieses Covers war, also ich hätte, wenn ich ganz ehrlich bin, eine andere Musik erwartet. Ne? Ich hätte da eher was nach vorne, vielleicht was Punkiges so erwartet. Und dann höre ich eure Musik und denke irgendwie, ist ja Kontrastprogramm. Und dann fand ich das aber gut. Also dann fand ich sozusagen den Kontrast gerade gut. Also quasi auf den zweiten Blick habe ich dann gedacht, ja okay, die trauen sich was, die wollen, das ist, also normalerweise würde man zu eurer Musik, glaube ich, eine andere Art von Cover machen. Aber dass ihr so ein Cover nehmt, das zeigt, dass ihr euch nicht in irgendeine liebliche Ecke stellen lassen wollt.
Das ist genau das, was...
In so eine Pop-Ecke.
Genau.
So, sondern, dass ihr rougher seid, sozusagen. Und die Verbindung aus Bild und der Musik spricht dann nochmal was ganz Eigenes. Und das fand ich gut.
Das ist genau das, was mich an Van Schaffe eben auch wirklich so interessiert hat. Auch wenn man euch mal ein bisschen live anschaut, die Videos anschaut, die Fotos von euren Auftritten anschaut und so, das ist mega real irgendwie. Also ihr habt gar keine Lust, euch auf irgendwelche Klischees zurückzuziehen oder irgendwelche Stereotypen zu erfüllen, die sowieso schon da sind. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Und das ist so ein bisschen, man sollte vielleicht den Begriff R&B gar nicht so laut in den Mund nehmen, weil ganz klar sind die Elemente in eurer Musik enthalten, aber man denkt sofort an gut gebaute, spärlich bekleidete Frauen, die gut singen können oder so, finde ich bei R&B.
Ja.
Was echt schade ist, weil das ist ja überhaupt nicht alles, was in dieser Musik steckt. Und für euch, natürlich seid ihr auch sehr gut gebaute, gut gekleidete Frauen, aber ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, aber
alles gut.
Ich finde das gerade toll.
Es geht um die Musik, ne? Das finde ich so geil. Es geht um die Musik. Ich finde, die steht total für sich, das finde ich total beeindruckend.
Ja, das stimmt auch. Also deswegen sagen wir auch immer, dass es ein Einfluss ist. Es ist halt schwierig, das, was wir machen, in einen Stil zu packen. Ich glaube so, die Groove und also die rhythmischen Elemente, die sind davon halt super krass beeinflusst. Aber der Sound und die Samples, die wir gewählt haben, die sind darauf überhaupt nicht begrenzt. Die sind dann haben wir viel mehr gedacht, also haben uns Sachen begeistert, die knallen, die nach vorne gehen, die irgendwie, wo es scheppert, keine Ahnung, wenn ich an Vermisse denke, keine Ahnung, da ist sogar so ein alter Stravinsky-Orchester-Hit drin und das sind eigentlich gar nicht so die typischen, also nicht ausschließlich die typischen R&B-Sounds, aber ich könnte auch gar nicht so viel, es ist natürlich auch viel Synthies und viel Brett, würde ich sagen, viel, so. Aber ja, erklär jetzt mal einem Nicht-Musiker, was ich meine mit, es ist ein Brett, aber ich weiß nicht.
Auch ein Mettler sagen, ne?
Ja.
Ja, das könnte auch ein Mettler sagen, das stimmt.
Das stimmt, ja.
dann doch nochmal eine andere Welt.
Ja.
Ja. Aber ich finde es relativ eigenständig, gerade dadurch, dass ihr auch Deutsch singt.
Ja.
Ich glaube, wenn ihr Englisch singen würdet, würde die Nähe so zu R&B noch deutlicher sein irgendwie. Aber gerade, weil es im Deutschsprachigen ja nicht so, also nicht, dass es das gar nicht gibt, ne? Dadurch ist es irgendwie sehr eigenständig, weil die Sprache und die Texte dann nochmal eine eigene Welt bauen.
Ja.
Zum Sound sozusagen. Ja. Und das, genau so.
Und es hat da dann auch sehr viele melancholische, in sich gezogene Vibes. Diese Ehrlichkeit, die du auch angesprochen hast, ist mit einer großen Melancholie teilweise gepaart. Und das ist jetzt vielleicht dann auch nicht so das, wo man direkt denkt dann, jo, das ist Club.
Irgendwie. Ja.
Kennst du eigentlich schon das Goofigramm? Hallo, ich bin Goofy, ich bin Künstler, Autor und Podcaster. Ich produziere hier Cobains Erben und ich habe ein Angebot für dich. Das heißt Goofigramm. Das ist ein Newsletter, den ich jeden Montag schicke und in dem ich immer irgendetwas schreibe, was inspirierend ist oder was Spaß macht oder was lustig ist oder was nachdenklich macht oder was irgendwas in der gegenwärtigen gesellschaftlichen oder politischen Situation aufgreift. Irgendwas, was gut tut zum Start in die Woche. Jeden Montag bekommst du das in dein E-Mail-Postfach, wenn du zu meiner Webseite gehst, goofy-müller.de mit UE, goofy-muella.de und da dich einträgst, ja, ich will das Goofigramm haben. Und dann bekommst du schon am nächsten Montag irgendwas Inspirierendes zum Start in die Woche.
Ich finde ja, dass ihr für Frauen einen ungewöhnlichen Weg geht. Das ist jetzt ein Klischee, aber trotzdem ein Klischee, was sich häufig wiederholt. Das, was ihr macht, so wie ihr sagt, wir haben jetzt Bock auf freiberuflich Musikerin sein. Wir machen jetzt unsere eigene Band, wir machen unser eigenes Ding und so. Wie ihr beiden da jetzt in dem Studio sitzt und über Musik redet, man entdeckt das häufiger bei Männern, meine ich. Ich habe einen Roman geschrieben, ne? Der handelt von Männern in eurem Alter, 32. Und die sagen auch, okay, wir wollen es doch mal wissen, so, ne? Das ist dann so eine Punk-Geschichte und das ist schrecklich, das sind Idioten, die machen alles falsch, es funktioniert nicht und so weiter und so fort. Und es ist ein bisschen auch ein Klischee, glaube ich, was ich da beschreibe. Aber ihr könntet das, also ihr seid wahrscheinlich nicht so blöd wie die Leute in meinem Roman, aber ihr seid in einer ähnlichen Situation, ihr seid in einem ähnlichen Alter und steht auch karrieremäßig an einem ähnlichen Punkt. Ne? Es ist alles offen, ihr habt schon richtig gut was vorzuweisen, ihr habt schon tolle Gigs gespielt, ihr wurdet schon ganz toll bemerkt, aber die Zukunft ist auch noch sehr, sehr weit offen irgendwie.
Auf jeden Fall.
Ich finde das interessant, dass ihr das wagt. Wäre es nicht viel leichter gewesen, euch von irgendwelchen Männern buchen zu lassen oder so, in irgendwelche Formationen reinholen zu lassen?
Dann würden wir auf jeden Fall mehr Geld verdienen.
Warum? Warum macht ihr das so?
Also, ich glaube, sonst wären wir, glaube ich, ziemlich unglücklich. Also wir müssen tagtäglich eigentlich darum kämpfen, dass wir das so machen, wie wir es machen. Also, ja, auch Hanna, ich meine, du warst ja jetzt auch oft vor Entscheidungen, ey, könntest du jetzt auch Cover machen, könntest du jetzt auch in ein anderes Bandprojekt einsteigen, wo die Kohle stimmt, aber das Herz halt nicht. Und klar, das ist auf jeden Fall für das eigene Projekt, wir sind eine ganz kleine Indie-Band, sage ich mal, da braucht man echt einen langen Atem und ja, wir sind jetzt auch nicht mehr Anfang 20 und keine Ahnung, ob der Erfolg jetzt noch kommt, aber wir haben halt Bock und ich weiß auch nicht, was ich anderes machen soll, so, also, weil das ist das, was mich erfüllt. Ich glaube, ich bin halt hier irgendwie auf der Erde gelandet, weil ich glaube, ich Songs schreiben soll. Und das habe ich halt schon relativ früh, weiß man das irgendwie innen drin, wenn man irgendwie eine Tätigkeit macht und weiß, okay, ich glaube, es gibt nichts anderes, was mich mehr erfüllt, indem ich das selber mache und auch, was ich halt gebe, den anderen gebe. Wer weiß, vielleicht habe ich mit 50 nochmal Bock, irgendwie ein Café zu eröffnen, weiß ich nicht. Also ja, ich finde, flexibel zu sein ist immer wichtig. Und gerade wenn man die eigene Musik macht, muss man, glaube ich, einfach sehr flexibel sein, weil man ständig immer Absagen bekommt, ständig neu justieren muss, okay, wo kriegen wir jetzt die Kohle für das nächste Projekt her? Genau, also, ja. Aber es ist auch Typsache, klar, hätte man auch mehr auf Sicherheit machen können, aber das bin ich irgendwie nicht. Und ja. Alle anderen bewundern uns natürlich dafür, dass wir das so machen, aber es hat auch viel mit Routine zu tun und auch,
ja.
Es ist auch vieles sehr, ja, ich weiß auch nicht, also ich bewundere so einen Lehrer auch aus ganzem Herzen, also das könnte ich auch nicht, das ist... auch krass.
Aber könnt ihr denn von der Musik leben oder jetzt insbesondere von Warnschaffe? Und wie sieht euer Mix aus? Ich meine, Leben ist ja nicht so günstig. Und,
in Köln.
Wie macht ihr das?
Nee, also von Warnschaffe, da stecken wir eigentlich nur rein. Also wir leben quasi von Dienstleistungsmucke. Und Gitarren, Bass, Gesangsunterricht, Chor, Leiten.
Mhm.
Genau.
Also wie die meisten.
Ja, ja, genau.
Die Berufsmusiker sind,
ja.
Ne, diese Geschichte.
Ja, genau, es ist so ein bisschen dieser bunte Mix. Ja. Also ich muss bei mir sagen, das Thema also war mir bei meiner Berufswahl gar nicht so bewusst. Ich habe halt irgendwann gedacht, okay, ich studiere jetzt Musik und dann habe ich das halt gemacht. Und an der Hochschule wurde das gar nicht thematisiert, da ging es nur um die Musik, was ich im Nachhinein eigentlich auch echt gut finde.
Mhm.
Und erst als ich dann sozusagen ins Musikerleben gestolpert bin, ist mir aufgefallen, dass das zum Beispiel auch ungewöhnlich ist, was ich als Frau mache. Also es war mir gar nicht bewusst davor. Mhm. Aber plötzlich spielt man Gigs und ich werde wirklich... ungelogen jedes Mal darauf angesprochen, dass ich Bass spiele.
Wirklich?
So, ja. Jedes Mal fast. Okay. Also, oder mindestens jedes zweite Mal. Und es ist schon, ich bin schon froh, wenn jemand nur sagt, hey, das ist ja cool, dass eine Frau Bass spielt. Aber wenn dann so Sachen kommen wie, für eine Frau spielt sehr gut Bass, dann denke ich so, boah, Junge, komm, hau ab, ey.
Ja, genau.
Oh Mann, ey, ja.
Also
ja.
Deswegen muss ich sagen, mir war das nicht bewusst, dass das ungewöhnlich ist. Ich habe einfach das gemacht, was ich... ich sag mal, ergeben hat oder wo mein Weg mich lang geführt hat. Und ja, dann kam ich von der Hochschule und ich meine, das haben halt alle gemacht. Ja gut, dann musst du dir eine Steuernummer besorgen, dann suchst du dir ein paar Schüler und kannst halt dann spielst du einen Gig, schreibst eine Rechnung und dann noch an die Musikschule eine Rechnung schicken und dann knabbert man sich halt so durchs Leben irgendwie. Ja. Und ich weiß nicht, also das war gar keine bewusste Entscheidung oder mir war lange nicht bewusst, dass das ungewöhnlich ist, sondern also dadurch, dass ich ja Musik studiert habe und alle meine Kommilitonen das ja auch so machen, hat sich das so ergeben und dann, ich glaube, ich war auch zum Beispiel immer schon so nerdig, dass das auch immer... dass ich auch nie drüber nachgedacht habe, dass das vielleicht ungewöhnlich sein könnte. Oder für mich war irgendwann klar, ich will produzieren, weil ich halt meine kreativen Ideen umsetzen will. Das ist eher die Motivation.
Ja. Anstatt Geld zu verdienen.
Ja, ja. Genau. Also, und dann, das war einfach dieser Wunsch, das zu machen. Und dann habe ich das halt einfach gemacht. So. Also... und dann erst, wenn man sich so umguckt, fällt einem auf, dass es irgendwie ungewöhnlich sein könnte. Aber ja, da muss ich sagen, inzwischen ist da ja aber auch echt ein Aufschwung, dass immer mehr weibliche Musikerinnen, Instrumentalistinnen, Produzentinnen gefördert werden. Das ist schon cool. Aber ich glaube, ja, ist schon auch für uns, ihr habt schon recht, es ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, auch ein Stück weit, schätze ich.
Aber eben auch sehr positiv. Ich empfinde, dass... jetzt weiß ich gar nicht, ob ich darüber überhaupt noch reden will, weil du hast vollkommen recht, weil warum sollte die Tatsache, dass ihr Frauen seid, irgendwas Besonderes sein? Ihr seid ja einfach Leute, die das machen, ne? Aber ich finde...
Genau, das denkt man halt von sich selbst, aber es ist halt nicht so. Deswegen, also allein an der Tatsache, wie oft man darauf angesprochen wird, merkt man ja, dass es eben ungewöhnlich ist. Und ich kenne auch ein paar Statistiken dazu und so. Also das ist, natürlich ist es ungewöhnlich. Das
ich finde halt gerade die Pop-Welt lebt sehr, sehr stark von Stereotypen. So. Pop gibt sich immer als total progressiv und offen und so, aber eigentlich ist die ganze Pop-Welt durchzogen von Stereotypen. Ich finde, es gibt die typischen Sängerinnen und es gibt den Gitarristen und so.
Ja.
Das sind alles so, so Typen, die man dann versucht, so wie Rollen, die man dann so annimmt. Wenn ich die Bilder von euch auf der Bühne sehe, ne, empfinde ich dann eine wahnsinnig starke Natürlichkeit irgendwie. Ihr seid dann einfach ihr. Und zwar alle, die beteiligt sind, auch wenn ihr die Freundinnen habt, die im Background singen, sind beides auch so Kracher, glaube ich, irgendwie, habe ich das Gefühl. Jedenfalls jeder steht für seine ganz eigene Persönlichkeit und das finde ich mega beeindruckend. Halt. Und ich finde, das finde ich halt wirklich was Besonderes. Das ist ihr, das waren Schaffe, eben nicht versucht, irgendwelche Sachen zu kopieren, weil das halt konventionell so gemacht wird. So.
Auf eurer Homepage in dem Opener-Text heißt es, also da wird ein Song von euch zitiert, alles fängt wieder von vorn an, es heilt Stück für Stück und du gehst deinen Weg, bis die Sonne dreht. Singt sie gleich im Opener. Sie kennt sich mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass es für sie nur noch eine Richtung gibt, nach vorne der Freiheit entgegen. Ist ein bisschen so ein pathetischer Satz, aber er klingt irgendwie nach Leben. Was willst du damit sagen, Sophia? Also der Freiheit entgegen, hast du vorher warst du im Gefängnis?
Nee, das nicht. Der Song auf jeden Fall, der geht darum, dass jeden Morgen geht die Sonne halt wieder auf, so, ne? Also es klingt halt so platt. Letztendlich ist es aber so. Und ich bin in Corona ja schon durch eine schwierige Phase gegangen. Ich habe, ich komme aus einem sehr, sehr religiösen Elternhaus. Also eine Pastorenfamilie. Und ich bin da groß geworden. Genau. Und ich habe dann sehr früh geheiratet und auch in Corona war das eine Zeit, wo ich zu dem Punkt kam, dass ich mich getrennt habe und das ist einfach auch gerade, wenn man eben aus diesen christlichen Kreisen kommt, hat das ja einfach auch eine sehr krasse Bedeutung, diesen Schritt zu tun vor Gott, ne? Ja. Also eine Ehe zu schließen und bei mir war das einfach eine sehr, sehr lange Entwicklung davon weg und dass es dazu geführt hat, dass ich mich von all diesen, von den Wurzeln kann man sich nie trennen. Ne? Und ich bin natürlich auch diejenige aufgrund meiner Vergangenheit, die hat mich ja auch zu dem gemacht, der ich jetzt halt bin. Aber das war einfach eine sehr schmerzhafte Zeit. Aber ich kam halt einfach nicht drum rum und darunter ist halt auch dieser Begriff der Freiheit einzuordnen, dass ich mich jetzt mit Anfang 30, sage ich mal, aufgrund meiner Biografie von vielen nochmal richtig freischwimmen musste, weil man darin halt aufwächst, weil man da aus dieser Prägung heraus Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel sehr früh zu heiraten und alles sehr, 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 du sagst gerade Gefängnis, so drastisch würde ich es jetzt nicht sagen, aber es ist schon sehr eine sehr enge Struktur, in der man da groß wird und da gibt es halt nicht so viel rechts und links. Und deswegen, für mich, also andere schaffen das vielleicht auch anders, aber für mich war das dann wichtig, mich von dem irgendwie zu distanzieren und Habe das Gefühl, dass ich jetzt endlich mal an mir dran bin und mich auch mal wahrzunehmen ohne Jesus. Also es klingt hart, aber dass ich, ja, es ist tatsächlich, also ich habe eine Therapie gemacht und irgendwie habe ich halt jetzt erst das Gefühl, dass ich, also es war ganz befreiend für mich zu erkennen, dass ich mich in mein Zentrum stellen darf. Hm. Also und das darf man ja eigentlich nicht so richtig, wenn man aus so einer
kommt drauf an, kommt. Aus welcher Ecke der Religion man da so gerade kommt. Genau. Ne? Aber das war für mich zum Beispiel auch ein total wichtiger Grund, Kunst zu machen. Also Künstler zu werden. Erst war es für mich eine Art von Notwehr oder Selbsttherapie oder so, eine unwillkürliche Reaktion auf schwierige Lebensumstände. Und dann habe ich gemerkt, dass ich beginne, mich wieder selbst zu finden. So. Weil ich nämlich vorher das Gefühl gehabt habe, mich selbst verloren zu haben eigentlich. Ne? Das ist ja ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Und keine Ahnung, das kann man jetzt meinetwegen, ach, die religiöse Deutung interessiert mich gerade gar nicht, aber es ist einfach ein Scheißgefühl, das Gefühl zu haben, man hat den Kontakt zu sich selber verloren. So. Mhm. Und die Kunst war für mich ein Weg, den Kontakt wieder herzustellen. Und ich meine, du hast vorhin gesagt, Sophia, ja, ich mache Musik, weil was anderes kann ich gar nicht machen. Das ist halt einfach so. Und das würde ich für mich genauso in Anspruch nehmen. Mhm. Gehört einfach zu mir, das ist Teil meiner Identität. Und ich will nichts anderes machen, ich kann aber auch gar nichts anderes machen, weil ich dann glaube, mich wieder verlieren zu würden. Ne? Mhm. In Zeiten, in denen es uns zum Beispiel wirtschaftlich schlecht ging, da haben wir, meine Frau und ich, haben überlegt, ja okay, welchen Job könnte ich denn mal machen? So, ich habe mich, glaube ich, mal als Museumswärter beworben in einer Phase.
Ja. Genau, ich erinnere mich, das hast du erzählt. Oh,
zum Glück wurde ich nicht genommen, ey. Und einmal wäre ich sogar fast auch mal zum Evangeliumsrundfunk gegangen, da hatte ich auch eine Bewerbung geschrieben, aber dann hat meine Frau mich gefragt, ob ich völlig bescheuert bin und dann habe ich die Bewerbung zurückgezogen. Und das sind alles, glaube ich, echt sichere Wege, sich selber zu verlieren. Bei mir, ganz persönlich, also wir reden ja immer nur über uns selbst. Ne? Deshalb, ich kann das voll nachvollziehen, was du gerade gesagt hast.
Ja, ich kann das auch gut nachvollziehen. Ja. Und es ist ja, also ich hatte den Eindruck, als ich die Sätze gelesen habe, dass da eine Geschichte dahinter steckt. Deswegen habe ich gefragt und danke, dass du das so, so ehrlich und frei erzählt hast. Also ne, es ist ja, ich finde das immer am spannendsten, warum, wie kommt es, dass, dass jemand tut, was jemand tut. Und gerade bei Künstlern dann, wie kommt das, dass Menschen die Kunst machen, die sie machen? Ja. Und dann finde ich solche persönlichen Einblicke sehr wertvoll. Also hättest du jetzt ja nicht machen müssen. Hättest auch irgendeinen Promo-Scheiß erzählen können.
Klar. Also der Text, das war auch auf jeden Fall, den Text habe ich nicht selber geschrieben, aber das war für mich auch, oder ist für uns auch immer Thema, wie authentisch oder wie viel man da jetzt auch an Informationen irgendwie preisgibt. So, ne? Also in Songs kann ich das natürlich verpacken und verarbeiten und man kann vielleicht auch für sich selber eine andere Story rausziehen. Aber irgendwie, ich habe auch überlegt, soll ich es jetzt erzählen oder nicht, aber irgendwie, ich will auch einfach offen damit umgehen. So, und ich meine, Trennung ist halt immer scheiße. Aber es geht halt weiter und das kann andere auch ermutigen irgendwie. Und klar, es ist auch immer so ein Scheitern, ja, und eine Verletztheit und man nimmt auch eine gewisse Schuld irgendwie auf sich, aber das Leben geht halt auch danach weiter. Und ich finde, das ist auch, wer das jetzt vielleicht hört, also keiner braucht sich dafür schämen, so, ja, wenn irgendwas einfach kaputt geht, das ist menschlich. Und man lernt halt, also ich habe halt super viel auch über mich gelernt in der Zeit. Und genau.
Ich habe neulich einen Podcast von Zeit Online gehört mit dem Bundespräsidenten Joachim Gauck. Genau. Und der ist ja nun auch Pfarrer und so und lange bewegte Geschichte, DDR-Mauerfall, alles Mögliche. Die ganze Zeit wirklich sehr intensiv, diese Zeit Online-Dinger. Es sind ja immer auch sehr persönlich und so. Und das, ich fand das dann ganz spannend, weil man wirklich einen sehr, sehr intimen und tiefen Blick auf dieses wirklich spannende Leben bekommen hat. Toller Mann, wirklich hat viel zu sagen, viel zu erzählen. Und dann gegen Ende wurde er dann nach seiner Scheidung gefragt, nach seiner Trennung und nach seiner Geschichte dazu sozusagen. Und du hast gemerkt, dass er stammelte so ein bisschen rum und es war ihm eigentlich nicht so ganz recht. Als Pfarrer, es passt ja irgendwie auch nicht so gut. Und und dann sagte er den einen Satz, den ich mir irgendwie gemerkt habe, den fand ich irgendwie schön und treffend. Der sagte dann, ja, wissen Sie, das ist zwar irgendwie blöd, aber im Leben kann auch nicht alles gelingen.
Hm. Ja.
Punkt. Und ich finde, das trifft's. Im Leben gelingt nicht alles. Und das darf auch so sein.
Ja, und das ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Also, wie du sagst, ich selber, ich höre auch Podcasts oder schaue mir Filme an, auch gerade von Persönlichkeiten, die zerbrochen sind. Ja, das ist einfach was Nahbares und damit können wir uns identifizieren als Menschen. Das ist, der hat auch die Scheiße durch und so. Ja, das ist, man holt sich wieder gegenseitig auf Augenhöhe und da ist halt keiner besser als der andere und es geht auch nicht im Leben darum, jeden Tag erfolgreich zu sein, sondern einfach zu leben und den Schmerz, den man fühlt, auch zuzulassen und auch dazu zu stehen irgendwie. Also es ist halt auch Teil von einem. So. Hm.
Die Musik ist, also das hat schon so ein bisschen spirituelle Dimension irgendwie, ne? Also Musik ist mehr als nur ein Job für euch, sondern hat viel mit eurer Identität zu tun, mit eurer Persönlichkeit. Hanna, du bist irgendwie wirklich auch so eine Vollblut-Musikerin, oder? Ich meine, du lebst Musik. So wirkt das.
Also... Ja, wie ich eben schon sage, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja.
Es ist leichter, Musik zu machen, als drüber zu reden wahrscheinlich. Ne?
Ja, also genau.
Dummerweise sind wir hier in einem Podcast, da muss geredet werden.
Nee, also was ich eben schon meinte, so, also ob mein Weg jetzt ungewöhnlich ist oder nicht, fällt mir gar nicht.
Du machst, genau.
Solange mich Leute nicht drauf ansprechen, fällt mir das nicht auf, weil ich einfach das mache, was, also ich mache. Also ich hatte mal mit einem Mann, der auch bei Judy Bailey Tontechniker ist, ist schon viel älter als ich. Das ist so jemand, der so wirklich, der hat so viele Dinge in seinem Leben gemacht, dass man sich wirklich fragt, warum man sich damals in der Abi-Zeit so einen Kopf darüber zerbrochen hat, was man studieren soll. Mhm. Wenn man so denkt, so ist doch völlig egal, du kannst alles machen. Und er meinte dann so zu mir, am liebsten würde ich die ganze Zeit frei haben, weil dann hätte ich endlich mal Zeit, das alles zu machen, was ich machen will. Ja. Und dann meinte er so, aber das ist auch so dieses Ding bei Künstlern oder Leuten, die selbstständig sind, dass man diesen Trieb hat so in sich, dass man eigentlich... Dann hat man endlich mal frei und was macht man? Man fährt ins Studio.
Ja, genau.
Und denkt sich so, ich will endlich mal frei haben, damit ich alleine im Studio sein kann. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall so bei mir. Ich mache auch andere Sachen. Ich bin auf jeden Fall auch super gerne draußen, mache viel Sport und klar Familie und Freunde und so, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil.
Ja, genau. Ja. Habe ich den Eindruck, das bist irgendwie du. Also.
Ja.
Genau. Wie ist es denn, was würdet ihr sagen, was Menschen erfahren, erleben, wenn sie zu euch zu einem Konzert kommen? Was Wie würdet ihr euch selber anpreisen? Oder was findet man bei euch, was man woanders nicht findet?
Hm. Ja, also ich glaube, bei uns findet man Emotionen und ja, ganz viel Energie. Weil, also ich muss auch sagen, auch die Zeit, die wir in der Gemeinde verbracht haben, da haben wir ja beide quasi angefangen, Musik zu machen, so, ne? Und einfach haben als Teenies irgendwie versucht oder haben irgendwie gelernt, Atmosphäre zu kreieren, auch so, ne? Oder einfach, ja, einfach eine spirituelle Wolke zu unterstützen auf den Instrumenten. Und ich muss euch sagen, dass dieses Gefühl, was ich damals, als ich noch gerne zur Gemeinde gegangen bin, das hat sich nicht verändert. Das ist genau das gleiche Gefühl. Und ich war das erste Mal Anfang 20 auf einer Jam-Session in Köln und dachte so, hä?
Das ist ja genau das gleiche.
Prophetic Worship irgendwie ist ja genau das gleiche. So. Also einfach vom Gefühl, von der Herangehensweise, man hat eine Idee, ob man die jetzt vom Geist Gottes oder von, weiß ich nicht, der Muse, die einen geküsst hat, bekommen hat. Jedenfalls ist sie in mir drin, diese Idee, und die will halt raus. Die will wiederholt werden. Die will anderen, meinen Mitmusikern, beigebracht werden. Und dann macht einer noch eine zweite Stimme dazu. Und man versinkt einfach. Also Hannah, also ich spreche jetzt mal für uns beide. Ich glaube, wir lieben es einfach total, in der Musik zu versinken. Und uns selber in so eine Trance reinzubringen. Ja. Und klar haben wir unsere Songs schon zigtausendmal gespielt. Aber jedes Mal versuchen wir halt, diesen Song so zu fühlen, wie kurz nachdem wir ihn halt geschrieben haben. Und ich glaube, das ist uns halt auch ein Anliegen, dass wir das rüberbringen. Also auch Leuten, die da zuhören, dass sie einfach mal reingehen können in ihre eigenen Gefühle und sich spüren können und bei uns halt anzapfen können an die Energiewolke, die wir jetzt gerade malen. Und das liebe ich zu tun, nach wie vor. Und das ist für mich eigentlich auch das Spirituellste, was ich erlebe. Auch. Und das, klar, habe ich auch meinen Bruch so im Leben, also um da jetzt nochmal an das Thema anzuknüpfen, aber das ist halt geblieben, die Musik. Und
Ja, und wenn man das nochmal aufs Konzert überträgt, also genau, ich glaube, für uns beide ist es das höchste aller Gefühle, eben diesen spontanen Moment auch zu haben in der Musik. Also dem Moment, wo was Spontanes passiert, ist man ja so komplett woanders. Mhm. Und das ist ja wie so eine magische Energie, die dann freigesetzt wird. Und deswegen haben wir ganz bewusst auch immer wieder offene Parts. Also wir spielen halt, natürlich spielen wir unsere Songs, aber wir haben ganz bewusst auch offene Parts, wo man Dynamik freigestalten kann. Und deswegen kann Sophia spontan diese Vocal Loops machen und die dürfen bitte auch jedes Mal anders sein und irgendwie und
ah, das ist ja cool.
Und auch, also
ich wollte nämlich gerade fragen, wie das bei elektronischer Musik, wo ja doch eine ganze Menge so, also ich mache keine elektronische Musik, aber ich stelle es mir so vor, ja, feststeht, ja, sozusagen, ne? Und ja abgespielt wird, ja, sozusagen. Also erzähl mal noch mal ein bisschen, wie improvisiert ihr dazu? Wie funktioniert das?
Also, ja gut, da kommen wir jetzt dann natürlich in die, also das ist meine andere Seite, ich kann mich halt auch super tief in sowas reinfressen, wie man sowas an den Start bringt. Das ist natürlich super nerdig, aber ich glaube, dass die ganze Idee hinter dem Konzept ist, also wir stehen nicht mit einem Computer, wir haben keinen Computer auf der Bühne, alles analog. Mhm. Eine Drum Machine habe ich dabei, mit der ich spontan Sachen an- und ausmachen kann. Also ich habe natürlich auch, also ich kann halt zum Beispiel sagen, okay, der Chorus, der hat jetzt eine Akkordfolge von 4 Takten und die wird halt geloopt und ich kann einfach Dinge an und messe, dann mache ich noch einen Shaker an und noch einen Tambourin an und noch einen Synthi an und so kann ich das dann so stapeln, aber ich kann das auch wieder zurückfahren und so können wir dynamisch frei sein. Das ist sozusagen die Idee dahinter, und natürlich, wenn wir den Song durchspielen, habe ich auch mal einen Loop, der 32 Takte lang ist, und weil natürlich spielt man am Anfang Intro, Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, so, und dann kommt ja meistens so der Moment, wo man anfängt, laufen zu lassen. Aber genau, also auch unsere Mädels, wenn wir die dabei haben, unsere Backing-Sängerin, die sind halt auch total so wie wir. Die sind halt auch ultra emotional, aber auch voll die Energiepakete. Hm. Und wir sind sehr gute Freunde. Und bei uns gibt es kein Musikmachen auf einer Ebene. Also ich habe das jetzt auch in so Dienstleistungsmomenten halt ganz oft erlebt. Also die Popwelt funktioniert halt eigentlich sehr stark so, dass man eine Show halt jeden Abend so abfeuert. Genau. Und dann machst du jeden Abend das Gleiche. Ich habe gemerkt, keiner von uns Vieren funktioniert wirklich gut in so einem Kontext. Mhm. Also wir können das, also ich würde schon sagen, ich kann das. Mhm. Aber ich bin danach immer ein bisschen verwirrt. Und die Mädels sind halt auch so, also wir waren zusammen in Urlaub und das, also ist egal, was für ein Lied wir spielen oder ob wir uns komplett was ausdenken, es entsteht immer was und es ist immer emotional und am Herzen und ja, hat immer so eine ganz krasse Energie. Das klingt jetzt alles total sentimental, aber das kann auch in einem richtig, also wir tanzen auch alle gerne, also ich wahrscheinlich am wenigsten, aber die anderen können alle, also das, ne, das heißt, das kann auch in einem Dance-Beat sich äußern, aber ja. Den man ja eigentlich genauso in der Trance fühlt. Hm. So, also das geht dann von komplett sentimental, emotional bis einfach nur Beatballern und Ekstase so. Und ich glaube, das ist uns irgendwie, ja, also ich glaube ganz tief daran, dass diese Momente auch das Publikum fühlt. Hm. Und dass eigentlich das viel krasser ist als die perfekte Show, die total durchgestylt ja. und immer gleich ist. Aber man ist natürlich immer im Risiko. Also wir hatten jetzt letztens ein Konzert, da waren wir auch beide ein bisschen nervös, mhm. weil halt voll viele Leute da waren, die wir kannten und Familie und auch so ein paar Leute, die voll krass im Business sind und so. Und da waren wir dann nervös und da merkt man dann schon, natürlich funktionieren die offenen Momente, aber es waren jetzt, also wir wissen halt auch, wie es ist, wenn es Magic wird, so. Mhm. Und dem Risiko setzt man sich natürlich dann auch aus. Also,
ja, genau, ja. Stimmt.
Aber ja, es ist uns schon wichtig, dass es irgendwie das auf jeden Fall haben darf.
Ja.
So.
Ja, cool. Ja. Super.
Okay, super. Und irgendwie, jetzt ist das Plattencover auch irgendwie nochmal klarer verständlich, finde ich, ne?
Ja.
Weil das genau. ist echt einfach auch genau. ein Spiel ohne doppelten Boden. Das ist einfach real. So.
Ja.
Ist geil. Ja.
Ja, ist echt cool. Ich habe noch eben, als ihr von eurer Geschichte erzählt habt, sozusagen in der Gemeindewelt angefangen habt, Musik zu machen, dort sowas wie Magic Moments erlebt in der Musik, ne? Ob man das jetzt religiös deutet oder einfach nur als Moment, wo man Musik erlebt. Dabei habe ich irgendwie noch mal kurz gedacht, es ist eigentlich auch kein Wunder, dass so viele Menschen aus irgendwelchen kirchlichen Zusammenhängen bei The Voice of Germany oder so ja. auftauchen. ich habe ja. manchmal schimpft man ja über die Kirche oder dass Lobpreismusik so langweilig ist, was ja alles stimmt. Aber die Chance für junge Menschen sozusagen Musik zumindest nicht nur in einem Format kennenzulernen, wo man, keine Ahnung, Coversongs runterspielt, mhm. sondern wo sie Luft zum Atmen kriegt, im besten Fall, und eben man auf sowas Göttliches wartet, das ist halt schon, das ist nicht zu unterschätzen, was die christliche Landschaft, ob man sie nun mag oder nicht, dort eigentlich Menschen darin schult, weil ansonsten lernst du das ja wirklich nur auf der Bühne, wenn du quasi so und so viele Konzerte gibst, um irgendwie rauszufinden, hier funktioniert gerade was, hier passiert was. Also, und das finde ich irgendwie, wollte ich nochmal sagen, weil ich das irgendwie spannend finde, was dieser Bereich eigentlich für eine Chance für Musikmachende bietet,
ja.
Dinge zu erleben und zu erfahren, für die du sonst, keine Ahnung, hunderte von Konzerten brauchst oder so.
Also ja.
Ist keine Frage, ist nur eine Bemerkung, die mir durch den Kopf ging. Also,
voll, finde ich aber auch total so. Also wir geben ja eben auch beide Unterricht Und wenn irgendwie dann so ein 6- bis 8-jähriges Kind bei mir in den Unterricht soll, wo ich dann merke, die wissen gar nicht, wie man eine Gitarre in die Hand nimmt, dann denke ich so, das wusste ich mit 2. Also nicht, dass ich Gitarre spielen konnte, aber so hier greifen, da schrammeln, so.
Ja, ja.
Genau.
Das ist so total wertvoll, in so einem Umfeld aufzuwachsen, wo einfach unfassbar viel Musik ist.
Ja.
Und ich glaube auch...
Jeder Christ ein Gitarrist.
Ja, ja, ne? Genau. Und also da steckt ja auch ein Stückchen Wahrheit drin. Und ich glaube, dass das... also ich habe auch im Studium und so oder überhaupt jetzt so in der musikalischen Welt läuft man immer wieder Leuten über den Weg, die auch so aufgewachsen sind, weil es einfach ein Umfeld ist, wo man viel Musik macht und ja.
Ich finde das schon beeindruckend oder auch letzten Endes in die ganze amerikanische Rock'n'Roll-Geschichte kommt irgendwie letzten Endes aus der schwarzen Gospel-Szenerie, ne? Wo Leute einfach ganz emotionale Musik erlebt haben und das dann irgendwie auch übersetzen in einen säkularen Rahmen und so weiter und so fort. Also das ist schon ganz spannend, finde ich sozusagen, sich mal von der Seite damit zu beschäftigen. Und ganz, ganz viele Leute sagen ja auch, dass dann irgendwelche alten Gospel-Koryphäen ihre großen Vorbilder sind. Ja. Weil man dort plötzlich die totale Emotion spürt, sozusagen. Und gerade Weiße können, glaube ich, also weiße Musiker können, glaube ich, nicht deutlich genug betonen, was sie ihren schwarzen Brüdern und Schwestern zu verdanken haben, damit, dass sie eben so anders Musik in der Kirche gemacht haben, was dann eben irgendwann auch in die weiße Kirche übergeschwappt ist. So.
Tja, ich glaube, wir sollten mal zum Ende kommen, oder? Ja. Ich habe keine Fragen mehr. Wir haben meinen Fragenkatalog, haben wir alles abgearbeitet hier.
Krass.
Ja.
Wow, irgendwie ist die Zeit voll schnell vergangen.
Ja, richtig schnell. Ja.
Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Gibt es noch irgendwas? Tretet ihr demnächst irgendwann auf? Müssen wir irgendwas wissen? Finden?
Was sind die nächsten Projekte?
Genau.
Ja, tatsächlich produzieren wir gerade ein Album, ein Debütalbum.
Ein Debütalbum?
Ja, genau. Ja.
Okay.
Also Songs sind soweit fertig und jetzt wird hier fleißig produziert und genau, fahren in 2 Wochen weg in ein Häuschen,
ach,
um dann
cool.
die Songs nicht ganz fertig zu machen, aber auf jeden Fall uns ein bisschen zu vergraben.
Geil,
ach,
wie cool.
Ja.
Sehr cool.
Ja, genau, also Konzerte für dieses Jahr sind jetzt erstmal abgehakt und jetzt verbuddeln wir uns.
Ja.
Ja.
Das heißt, wenn man uns auf Instagram folgt, dann kann man wir machen auch immer fleißig Stories aus unseren Höhlen.
Höhlenstories.
Genau, aber wir haben jetzt angefangen, an unserem ersten Album zu arbeiten und dann. Das heißt, jetzt cool. kommt jetzt erstmal eine Zeit des Rückzugs.
Okay. Also wir verlinken euch auf jeden Fall auf unserer Webseite, kubensrben.de. Da findet man dann euren Instagram-Kanal, eure Webseite. Genau. Aber ihr seid ja auch nicht schwer zu finden. Man muss ja nur Warn Schaffe googeln und dann hat man euch ja schon.
Richtig.
Genau. Ja.
Und dann findet man Bilder mit viel Blut.
Ja.
Genau.
Ja, also aber, keine Sorge, Leute, die sind schon weiter unten jetzt im Feed.
Ja, genau. Gibt es denn einen Release-Termin oder lasst ihr das auf euch zurollen?
Ja, also den gibt es noch nicht. Wir müssen tatsächlich erstmal gucken, wie wir vorankommen.
Mhm.
Genau. Bald gibt es auf jeden Fall noch ein schönes Live-Video.
Stimmt. Ja.
Ja. Das
vielleicht so im Dezember. Ja. Nee, okay. Also Album ist vielleicht eher, weiß ich nicht, die erste Single vielleicht im
frühestens
späten Frühjahr oder so. Genau.
Ach so, ein Label habt ihr nicht, ne? Oder
wir haben, nicht? Nee, wir haben gar nichts. Wir sind komplette Free Agents.
Okay. Ja.
Ja, wir machen wirklich alles selber.
Das ist schön.
schön? Und ist die Frage, ob das schön ist.
Dann behalten wir euch im Blick auf jeden Fall. Und sind ganz gespannt. Vielleicht, wenn das Album rauskommt oder so, könnt ihr nochmal wiederkommen, dann reden wir über das Album. Das wäre auch cool.
Oh ja,
gerne.
Das ist cool.
Ja, auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Es
hat
echt viel Spaß gemacht.
Super, mit richtig cool.
Bitte, bitte. Ja. Wir danken, weil es ist immer natürlich toll, Leute, die jung und Feuer und Energie haben, was zu tun und auch eigenständig ihre Musik machen und mal so zu hören, wo das herkommt und was da, welches Herz da so schlägt. Genau, also vielen, vielen Dank, das war richtig schön, das Gespräch mit euch.
Ja, danke euch.
Hat großen Spaß gemacht und an unsere HörerInnen, tut euch das bitte mal rein. Ihr findet Warnschaffe auch auf Spotify. Da könnt ihr einfach mal reinhören in das, was die so treiben.
Genau. Wir haben ein Abschiedsritual bei Cobains Erben. Das haben wir von Game of Thrones geklaut. Einer fragt, was sagen wir dem Tod? Und alle anderen sagen, nicht heute. Machen wir immer so. Versteht ihr das? Genau. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitmachen. Was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Nicht heute.
Hingekriegt. War doch gar nicht so schwer.
Na also. Also Timing war nicht ganz perfekt, aber...
Das liegt an Zoom.
Ja, ich weiß. Nein, ich wollte nur die Bassistin ein bisschen kritisieren.
Ja.
Okay.
Also ciao. Das war richtig schön.
Macht es gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.
Ja, auch. Bis dann.
Ciao. Tschüss.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.